Herzlich willkommen zum ersten Hörspiel-Podcast von geisterspiegel.de. Am Mikrofon Gunther Ahrensen. In der heutigen Ausgabe stellen wir zwei Hörspiele aus dem Hause Winterzeit vor. Zum einen die erste Folge der Serie Die schwarze Fledermaus mit dem Titel Das Zeichen der schwarzen Fledermaus. Zum anderen der sechste Teil der Dark Mysteries-Reihe mit dem Titel Kuttner Horror, Kreaturen des Zorns. Die Abenteuer rund um Tony Quinn, der als die schwarze Fledermaus Jagd auf Verbrecher macht, erschienen erstmals 1939 in den USA. Nach Deutschland gelangten die Romane 1956, als der Erich Pabel Verlag Rastatt sie in die Reihe Pabel Kriminal einfließen ließ. Mit Band 135 erhielt die schwarze Fledermaus eine eigene Serie, die 1976 mit Band 904 wieder eingestellt wurde. 2012 startete der Blitz Verlag die Serie neu und nun liegt auch das erste Hörspiel von Winterzeit vor. Folgen nun die ersten vier Kapitel, als kleinen Appetit haben. Ich wünsche viel Spaß damit.
Montag, 28. März 1938, 23.37 Uhr, in der Villa von Tony Quinn.
Der Bezirksanwalt Tony Quinn wälzte sich unruhig im Schlaf, während der Schatten eines Mannes lautlos durch sein Zimmer huschte. Obwohl der Einbrecher es eilig hatte, machte er nicht das leiseste Geräusch. Der Eindringling hatte das Bett des Mannes erreicht. Behutsam berührte er die Schulter des Schlafenden und rüttelte daran. Tony Quinn vermochte sich sofort zu orientieren. Seine Hand schnellte unter das Kopfkissen und zog eine 38er-Automatik hervor.
Endstation, Freundchen.
Halt! Warten Sie. Ich bin hier, um Ihnen einen Gefallen zu tun. Hören Sie mich an, bitte.
Nur zu. Erklären Sie mir, was Sie in meinem Haus zu suchen haben, um diese Zeit.
Es ist noch einer im Haus. Ich leugne nicht, dass ich sie ausrauben wollte, oh nein. Aber der andere, der ist nicht wegen irgendwelcher Klunker hier. Der will sie umbringen.
Wo ist er?
Im Arbeitszimmer. Aber er wird jeden Augenblick hier sein.
In den Schrank mit Ihnen. Schließen Sie die Tür und keinen Ton. Wenn Sie die Wahrheit sagen, soll es Ihnen nicht leid tun. Aber wenn nicht, dann werde ich diese Schranktür perforieren. Haben Sie das verstanden?
Jedes Wort.
Dann los.
Der Einbrecher schien durch den Raum zu schweben, so leise bewegte er sich. Quinn legte die 38er wieder an ihren Platz. Mittlerweile war er hellwach. Sogar zu einem Grinsen ließ er sich hinreißen. Dann sah er mit halbgeschlossenen Augen, wie sich die Tür zum Schlafzimmer öffnete. Einige Sekunden zeichneten sich die Umrisse eines stämmigen Mannes im Mondschein ab. Dann leuchtete das Licht auf.
Ruhig bleiben, Rechtsverdreher, ich will nur reden. Du lebst allein in diesem Haus, also weiß ich, dass uns niemand stört. Mach bloß keine hektischen Bewegungen, denn ich will dich nicht umbringen müssen.
Und ich dachte, Snaith hätte sie genau zu diesem Zweck hergeschickt. Wer sind Sie?
Du hast es erraten. Goldrichtig. Ich komme in Snaiths Auftrag, aber mein Name tut nichts zur Sache. Pass auf. Snaith steht wegen Nötigung und Verschwörung vor Gericht. Bislang sah es so aus, als sei er aus dem Schneider. Doch dann hast du einen neuen Zeugen erwähnt und dass Snaiths Stimme aufgezeichnet worden sei. Ich bin hier, um dir einen Deal vorzuschlagen.
Lassen Sie mich raten. Mein Leben gegen den Namen des Zeugen und die Aufnahmen. Meine Antwort lautet nein.
Du machst es mir nicht leicht, Freundchen. Ich habe meine Anweisungen. Entweder die Bänder und den Namen des Zeugen, oder ich verpasse dir eine Kugel dorthin, wo sie am meisten wehtut.
Eigentlich sollte jemand in Quinns prekärer Situation mit den Zähnen klappern. Doch der Anwalt wirkte äußerlich vollkommen ruhig. Diese Gelassenheit war nicht normal und der Killer fürchtete, dass Quinn eine Überraschung parat hatte. Er leckte nervös seine Lippen und bereitete sich auf die Bluttat vor. Quinn sah das Funkeln in den Augen des Mannes. Von diesem unbemerkt tastete er mit der Hand nach der 38er und erschrak. Die Pistole hatte sich in die Decke verwickelt. Er musste notgedrungen auf Zeit spielen.
Nur noch mal zur Sicherheit, damit ich das richtig verstehe. Snape schickt Sie mit dem Auftrag zu mir, die Aufnahmen sicherzustellen sowie den Namen des Zeugen in Erfahrung zu bringen. Und sollte ich beides nicht preisgeben wollen, sterbe ich. Soweit korrekt?
Hast das beim ersten Mal schon ganz genau kapiert, Kollege.
Es war zu spät. Quinn hatte die Waffe nicht frei bekommen und der Finger des Killers krümmte sich am Abzug. Genau in diesem Augenblick flog die Schranktür auf. Ein Schuh schnellte hervor, geradewegs auf den Widersacher zu. Dieser fuhr mit dem Kopf herum, schwenkte die Kanone und feuerte auf die Bretter.
Deckung an!
Einen Augenaufschlag lang stand der Killer stocksteif da. Dann erschlaffte sein Körper. Quinn war blitzschnell aufgesprungen und trat ihm auf den Weg zum Schrank die Waffe aus der Hand. Der Einbrecher, sein Retter, hielt sich mit der rechten an einem Kleiderhaken fest. Blut lief über sein Gesicht. Er stand kurz davor, sein Bewusstsein zu verlieren. Der Anwalt konnte ihn gerade noch fassen, bevor er kopfüber zu Boden ging. Nachdem er dem Mann das Blut aus dem Gesicht gewischt hatte, stellte er erleichtert fest, dass nur seine Kopfhaut aufgeschürft war. Ein Streifschuss. Falls er keine Gehirnerschütterung davongetragen hatte, würde er in wenigen Minuten wieder wohlauf sein.
Sind Sie... Ist alles in Ordnung mit Ihnen, Sir?
Danke. Mir geht es von uns dreien mit Abstand am besten. Sagen Sie mir lieber, wie es Ihnen geht.
Ach, das wird wieder nur eine Schramme.
Oh. Also, ich höre. Warum sind Sie hier?
Das habe ich ja schon gesagt. Ich wollte Sie beklauen. Ich bin aktenkundig, müssen Sie wissen. Dieses Ding bricht mir wohl endgültig das Genick.
Ganz gewiss nicht. Sie haben mir das Leben gerettet. Das macht Ihren Einbruch vergessen. Aber bitte erzählen Sie, wie heißen Sie?
Mein Name ist Kirby, Norton Kirby. Die Polizei kennt mich als Silk. Ich bin Trickbetrüger. Einbruch ist eigentlich nicht so mein Ding. Aber ich war verzweifelt, hatte Hunger, verstehen Sie?
Sicher. Und dann hat man Ihnen ein Angebot gemacht.
Nein, ich bin auf eigene Faust hier. Schönes Haus haben Sie. Bin schon ein paar Mal hier gewesen. Hat es mir immer schon angetan, Ihr Haus. Naja, da bin ich rein. Ihre Haustüre habe ich mit einem Dietrich aufgemacht und kaum war ich drin, sehe ich, wie eine Hand durch ein Loch im Fenster greift. Fein säuberlich mit dem Glasschneider ausgesägt.
Und weiter?
Das Fenster geht auf und ich sehe dem Typen sofort an, dass der nicht auf Beute aus ist. Für sowas habe ich einen Blick, wissen Sie? Ich war dann schneller bei Ihnen, das ist alles.
Silk Kirby? Nie gehört. Na, ich schlage vor, ich mache uns erstmal was zu essen und einen starken Kaffee.
Lassen Sie mich das übernehmen. Ich habe als Hausdiener gearbeitet. Das ist mein Beruf.
Quinn willigte ein. Und wenig später nippte er an einer guten Tasse Kaffee, die Kirby gekocht hatte.
Ich habe nie etwas Unmoralisches getan, Sir. Es ging immer nur gegen Leute, die es verdient hatten, ausgenommen zu werden.
So, ich habe es also verdient?
Nein, das war eine Notlage, Sir. Es war das erste Mal, dass ich...
Und auch das letzte Mal.
Also werden Sie mich den Behörden ausliefern?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich biete Ihnen einen Job an.
Einen Job, Sir?
Ganz recht. Sehen Sie, ich könnte jemanden wie Sie gut gebrauchen. Ich bin nicht verheiratet, habe eine Menge Geld und als Bezirksstaatsanwalt gibt es nicht wenige, die mir nach dem Leben trachten. Einer ist ganz besonders scharf darauf, mich loszuwerden. Was halten Sie davon, für mich zu arbeiten? Als eine Art Leibwächter?
Sehr viel, Sir. Ich bin zwar kein gelernter Leibwächter, unterstützen kann ich Sie aber sicher, Sir.
Perfekt. Sie sind hiermit angestellt. Und jetzt sollten wir bei allem nicht vergessen, dass eine Leiche in meinem Schlafzimmer liegt. Ich werde den Commissioner verständigen.
Dienstag, 29. März 1938, 10.15 Uhr, im Chicago Courthouse, Illinois.
Im Gerichtssaal gab es wohl niemanden, der unter größerer Anspannung stand als Oliver Snaith. Er saß mit seinem $200-Anzug auf der Stuhlkante und kaute nervös an den Fingernägeln. Als er über die Schulter blickte, kehrte ein Teil seiner Zuversicht zurück. Unter die Menge im Zuschauerraum hatten sich 5 seiner Männer gemischt. Jeder war mit einer eindeutigen Aufgabe betraut worden. Sollten sie versagen, stand Snaiths Schicksal fest. Der elektrische Stuhl.
Ich rufe Joseph Brophy in den Zeugenstand.
Der Angesprochene erhob sich, sah sich um und trat mit unsicheren Schritten vor. Nachdem er vereidigt worden war, setzte er sich und tippte unruhig die Fingerspitzen gegeneinander.
Mr. Brophy, bitte identifizieren Sie den Angeklagten zunächst und erläutern Sie dann in eigenen Worten die genauen Umstände Ihrer Begegnung.
Sehr gern.
Aber was? Einer der 5 Handlanger Snaiths ließ eine Rauchbombe zu Boden gleiten. In Windeseile war der Gerichtssaal nur noch eine schier undurchdringliche Nebelsuppe. Panik brach aus. Quinn erahnte mehr, als dass er sah, wie jemand hinter seinen Zeugen trat und ihn brutal ein Messer in den Rücken hieb. Brophy kippte vornüber. Er war auf der Stelle tot. Dann näherte sich ein zweiter Mann den auf dem Tisch liegenden Aufzeichnungen.
Die Beweise, Sir! Die Beweise! Er hat Säure!
Dieser verfluchte Rauch! Ich kann fast nichts mehr erkennen!
Quinn hatte sofort reagiert. Der Anwalt kämpfte sich zum Tisch vor und versuchte, den Mann mit der Säure, der dabei war, die extrem scharfe Substanz über die Beweise zu gießen, zu attackieren. Doch der Attentäter erkannte die Gefahr. Er widersetzte sich mit der einzigen Waffe, die er zur Hand hatte.
Ich gehe nicht in den Knast.
Um Gottes Willen! Sir!
Hilfe! Hilfe! Es brennt!
Was habt ihr mit ihm gemacht?
Tränen flossen über Quinns Wangen. Die Schmerzen waren unvorstellbar. Er spürte, wie sich die Säure in sein Fleisch ätzte. In seinen Augen brannte, sich immer tiefer und tiefer fraß. 2 dumpfe Schüsse vernahm er noch, bevor ihn eine tiefe Bewusstlosigkeit von der unmenschlichen Folter erlöste.
Freitag, 8. April 1938, 15:01 Uhr, in der Villa von Tony Quinn.
Ich bin blind, mein Freund, stockblind. Bis zum Ende meiner Tage dazu verdammt, in einer Welt ohne Licht zu leben, während ein Monster wie Snaith weitergedeiht.
Das stimmt leider. Seit der geplatzten Verhandlung ist sein Einfluss stetig gewachsen.
Freispruch. Eine Farce ist das.
Was hätte der arme Richter denn tun sollen? Die Beweise vernichtet, der einzige Belastungszeuge tot. Er hatte doch keine andere Wahl, Sir.
Natürlich. Sie haben recht, Zirk. Aber genug davon. Was führt Sie zu mir, Commissioner Warner? Da sich der weltweit größte Hersteller und Lieferant von Panzerwagen Otto Fox in Ihrer Begleitung befindet, nehme ich an, es hat mit Geldtransporten zu tun.
Ganz recht. Wir sind gekommen, um Sie um Hilfe zu bitten.
Mich? Wie kann ich Ihnen von Nutzen sein? Ich stolpere über Möbel und verlasse mein Haus nur, um auf der Veranda kurz Luft zu schnappen.
Ich weiß, mein Freund, aber Ihr Gehirn ist dadurch nicht beeinträchtigt.
Ja, sicher. Nun denn, anhören kann ich es mir ja mal. Worum geht es genau?
Sie lagen mit Ihrer Vermutung schon ganz richtig, Quinn. Unser Problem sind verschwundene Geldtransporte.
Bitte, erzählen Sie mehr darüber.
Tja, also 3 Geldtransporte sind bisher auf unerklärliche Weise verschwunden. Sie scheinen wie vom Erdboden verschluckt zu sein.
Und die Fahrer?
Ja, das ist ja das Verrückte. Auch sie sind verschollen. Und dabei sind es alles zuverlässige Männer, die mein vorbehaltloses Vertrauen verdienen. Aber irgendwas lässt sie und die Wagen verschwinden. Natürlich mitsamt jedem einzelnen Cent, den sie auf ihrer Route abgeholt haben.
In der Tat, seltsam.
Ich denke, Ihr Freund Snaith zieht bei dieser Sauerei die Strippen. Unter dem Ding steht sein Name. Meinen Sie nicht?
Ich halte Snaith für nicht schlau genug, um so etwas in die Wege zu leiten. Tut mir leid, Commissioner. Aber wie ich eingangs bereits sagte, ich befürchte, ich kann Ihnen in dieser Sache nicht helfen.
Tja, wie Sie meinen, Quinn. Aber wissen Sie was? Ich komme wieder, sobald wir mehr erfahren haben. Vielleicht können Sie dann helfen, diesen Schlamassel für uns aufzudröseln. Einverstanden?
Einverstanden. Bitte begleiten Sie unsere Gäste hinaus, Sirk.
Sehr wohl, Sir.
Soweit die etwas längere Hörprobe. Als Sprecher kommen unter anderem Johannes Behrens, Dennis Schmidt-Voss, Tom Jacobs und Sonja Baum zum Einsatz. Wer nun Lust auf das Hörspiel bekommen hat, findet es in allen einschlägigen Shops, Es ist bereits erschienen. Wir wünschen viel Spaß damit. Kommen wir nun zu Kutna Hora, Kreaturen des Zorns. Hierbei handelt es sich um einen Roman von André Wegmann, der von Markus Winter zu einem Hörspiel umgearbeitet und in die Reihe Dark Mysteries eingefügt wurde. Als Sprecher kommen unter anderem Bert Stevens, Corinna Dorenkamp und Tom Jacobs zum Einsatz. Da das Hörspiel weder mit Erotik noch mit Horror geizt, hat es eine Altersempfehlung von 16 Jahren. Das Hörspiel ist bereits erschienen und kann in allen einschlägigen Shops bestellt werden. Hier nun eine etwas längere Hörprobe.
Arabas hielt das Messer in der Hand. Die aufgeregte Meute feuerte ihn an. Mit einem diabolischen Grinsen auf den Lippen stellte er sich etwa 5 Meter vor der hölzernen Wand auf.
Das Schicksal ist unausweichlich. Ja. Wenn du dich wehrst, machst du alles nur noch schlimmer.
Lassen Sie Tori am Leben! Ich tue alles, was Sie von mir verlangen! Alles!
Du hast nichts begriffen, mein Junge. Arabas! Das Messer!
Wie ein Hammer umfasste Arabas das Messer mit der rechten Hand. Dann hob er diese an und zielte. Kurz darauf ließ er los. Nein!
2 Stunden zuvor.
Oh, ja. Das war gut.
Absolut. Die berühmte Zigarette danach mochte ein Klischee sein, aber mir schmeckte sie trotz allem jedes Mal besonders gut. So auch an jenem sonnigen Frühlingstag in Prag, an dem sich die unglaubliche Geschichte ereignete, die ich nun niederschreiben will. Niederschreiben, um andere vor einem Schicksal wie dem meinen zu bewahren. Denn jene, die mir das Unsagbare antaten, sind noch immer irgendwo da draußen.
Du hattest recht, Randy. Es war eine gute Idee, hierher zu kommen.
Oh nein, das war es ganz und gar nicht. Aber das konnten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Wir? Das waren Tori, meine ausnehmend attraktive, blondhaarige Freundin, die aussah, als wäre sie einem Männermagazin entsprungen, in dem nur die heißesten Frauen des Universums abgelichtet wurden. Ihr 2 Jahre alter Jack Russell, der auf den Namen Timmy hörte? Wobei, hören tat er eigentlich nie. Und ich. Wir hatten uns kurzfristig dazu entschlossen, ein verlängertes Wochenende in Prag zu verbringen. Am Vorabend waren wir über die Karlsbrücke geschlendert und hatten die berühmte Burg besichtigt. Heute stand eigentlich eine Bootsfahrt auf dem Programm. Aber beim Anblick des traumhaften Frühlingswetters entschieden wir uns kurzerhand um und für ein Picknick im Grünen.
Timmy! Hey, wo willst du hin?
Ach, lass ihn doch. Es wird ihm schon nichts passieren.
Also, ich weiß nicht.
Bitte, Tori, gönn ihm doch auch mal etwas Spaß. Vielleicht jagt er einen Hasen oder eine Katze. Er ist schließlich ein Jack Russell, vergiss das nicht. Und hier wimmelt es bestimmt von...
Das klang jetzt aber gar nicht gut. Ob ihm etwas zugestoßen ist? Timmy! Timmy! Komm sofort zurück!
Es geht ihm gut, ganz sicher.
Ja, aber warum kommt er dann nicht?
Ganz einfach, weil er das nie tut. Aber komm, wir sehen nach, wo er steckt. Mehrere Minuten lang stiefelten wir durch den dichten Wald. Aber so sehr wir uns auch bemühten, Timmy blieb unauffindbar.
Das gibt es doch nicht, er muss doch irgendwo sein.
Vielleicht sollten wir einfach umkehren. Timmy kommt bestimmt von ganz allein zur Wiese zurück.
Und wenn nicht? Ich lass ihn doch nicht hier allein im Wald zurück. Es wird allmählich dunkel, Randy.
Sicher. Also, suchen wir weiter. Du da lang.
Was war das?
Ich weiß nicht. Es kam von weiter vorn. Komm, wir sehen mal nach.
Hier ist es unheimlich.
Keine Angst, Tori. So ein Wald hat seine eigenen Geräusche. Wahrscheinlich ist nur irgendwo ein morscher Ast runtergekracht.
Na, hoffentlich.
Ich wollte es vor ihr nicht zugeben, aber tief im Inneren dachte ich ähnlich wie Tori. Mein Unbehagen wuchs mit jedem Schritt. Unauffällig kramte ich mein Schweizer Armeemesser aus dem Rucksack hervor und hielt es vor mich. Warum, das konnte ich nicht sagen. Aber ich spürte es ganz deutlich. Hier stimmte etwas nicht.
Von hier muss das Geräusch gekommen sein.
Ja, aber hier wachsen die Bäume so dicht, dass man kaum noch die Hand vor Augen erkennt.
Randy! Da tropft etwas auf den Rucksack!
Ganz ruhig. Das ist nicht Timmy. Wir blickten hinauf. In mehr als 2 Metern Höhe, zwischen den Ästen der großen Eiche, da hing ein totes Etwas aus Gedärm und Blut. Ein gehäuteter Tierkadaver. Der Form des Kopfes nach zu urteilen, wohl ein Hirsch oder ein großes Reh.
Was geht hier vor? Wieso hängt das Tier so hoch im Baum? Und wer hat es da aufgehängt? Es kann doch nicht lange her sein, wenn das Blut noch runtertropft.
Ja, seltsam.
Timmy!
Das kam von dort.
Los, komm!
Wir durchstreiften dichtes Gestrüpp, liefen über umgestürzte Baumstämme immer tiefer in den dunklen Wald hinein. So dachten wir zumindest. Unvermittelt fanden wir uns jedoch auf einer riesig anmutenden Lichtung wieder und trauten unseren Augen nicht.
Was ist das denn?
Es sieht aus wie ein Fort oder eine Festung. Mit allem hatten wir gerechnet, nur damit nicht. Zu unserer Rechten befand sich ein massives schmiedeeisernes Tor, das weit offen stand. Darüber war ein abgenutztes Schild in Bogenform angebracht, auf dem gerade noch so in tschechischer Sprache das Wort Jahrmarkt zu lesen war. Komm, wir sehen uns das mal an.
Ich weiß nicht, mir ist das alles sehr unheimlich.
Ich denke, du willst, dass wir Timmy wiederfinden. Und das Bellen kam eindeutig von hier. Ein verlassener Jahrmarkt. Krass.
Aber wir bleiben nicht länger als nötig.
Soweit zu Kutnahora, Kreaturen des Zorns. Da ich beide Hörspiele kenne, weiß ich, dass sich eine Anschaffung für mich lohnen würde. Ich mag sowohl das etwas ältere Flair der Schwarzen Fledermaus, als auch den deutlich härteren Horror von Kutnahora. Aber dies muss jeder für sich entscheiden. Neu erschienen bei Hysterio ist Lula. Der Trailer dieses Hörspiels bildet den Abschluss unseres Podcasts. Wir bedanken uns bei den Studios für das eingesendete Material. Die Musik im Hintergrund stammt von Deborah White, Tanz nach Valhalla. Am Mikrofon war Gunther Ahrensen.
Du bleibst unten, Ella. Sonst war alles umsonst. Sonst haben die gewonnen. Das willst du doch nicht, oder?
Aber ich kann wirklich nicht mehr. Bitte lass mich doch.
Nein. Du bleibst hier. Hier bei mir. Für immer.
Das muss aufhören, egal was es kostet. Aber ich schaue mir das nicht länger an, was mit Elisabeth passiert, Erika.
Sie ist unsere Tochter Rufus. Wir müssen uns um sie kümmern.
Sie ist kein Kind mehr. Sie ist 20 Jahre alt und immer noch weit davon entfernt, in ihrem Leben auf eigenen Beinen zu stehen. Wenn ich mir da Edith anschaue, dann frage ich mich, was wir bei Elisabeth falsch gemacht haben. Wer gibt schon gerne zu, dass sein Kind nicht ganz richtig im Kopf ist?
Okay, entschuldige, Ella, da habe ich mich wohl etwas im Ton vergriffen.
Nein, nein, du hast schon recht, Edith. Reden wir über Mom und Pups und unser kleines Familiengeheimnis, das sie dir verschwiegen haben.
Deine Fantasiegeschichten haben mich noch nie interessiert. Gehen wir.
Wohin so eilig?
Mein Gott, Ella, was hast du getan? Du hast uns eingesperrt.
Das kann doch nicht sein.
Was ist denn? Hast du eine Bohrmaschine oder einen Schraubenzieher gefunden, die uns sicher wahnsinnig nützlich sein werden, um eine Tresortür in kompletter Finsternis von innen zu knacken?
Ella. Nein, ich hab...
Ella!
Ich hab Lula wiedergefunden. Aber das ist nicht möglich.
Warum sollte das nicht möglich sein, Ella? Ich war nie weg. Ich habe hier nur auf dich gewartet. Ich wusste, du kommst wieder. Wieder zu mir.